Liebe Gemeinde, heute ist Gründonnerstag, ein vielleicht recht unspektakulärer Feiertag im ganzen Osterfest. Am Abend, als Jesus verhaftet wurde, nimmt das Unheil seinen Lauf. Es beginnt wahr zu werden, was er so oft vorher prophezeit hatte. Immer wieder hatte Jesus ja vor seinen Jüngern davon gesprochen, dass er wird leiden müssen. Sogar, dass er wird sterben müssen. Er hatte es angesprochen. Und an jenem Abend wird klar, was vorher wie ein Rätsel die Person Jesus und eben diese Leidensankündigungen umgeben hatte. Und trotzdem stelle ich mir vor, dass die Aussage Jesu an diesem Abend, das ist mein Leib, das ist mein Blut, die Jünger gar nicht so richtig begriffen haben. Er hatte es zwar mehrmals vorher angekündigt, aber ob diese Worte der Leidensankündigung und seines bevorstehenden Todes jemals durchgedrungen sind, bis in den Verstand, bis in die Herzen der Jünger? Ich weiß es nicht. Aus eigener Erfahrung kennen wir das ja auch. Schlechte Nachrichten, die wir ahnen, die wir sogar hören, verdrängen wir gerne. Gerade wenn es eine Trennung oder ein bevorstehender Abschied ist. Und trotzdem umgibt uns dieses Wissen schon tagelang vorher wie eine dunkle Wolke, wie eine dunkle Vorahnung. Warum ist das so? Weil Abschied nehmen wehtut. Abschied nehmen ist eine der schwierigsten Übungen im Leben. Und darum glaube ich, dass an diesem Abend, als Jesus und seine Jünger zusammen waren, eine sehr bedrückende Stimmung geherrscht haben muss, eine traurige Stimmung, noch bevor Jesus diese Worte gesprochen hatte. Und auch das kennen wir. Manchmal ahnen wir, dass irgendetwas in der Luft liegt. Wir ahnen zum Beispiel, dass der Befund des Arztes den Krebs bestätigt. Aber wissen tun wir es erst, wenn der Arzt die Tatsache in Worte gekleidet hat. Vorher ist es eine Zeit des Wartens und auch des Hoffens und Bangens. Eine Zeit der gemischten Gefühle. Oder wir ahnen auch, dass zum Beispiel der Ehestreit der Freundin doch schon der Anfang vom Ende ist. Ein Streit kommt zum anderen, die Versöhnungen lassen auf sich warten und irgendwann fällt das Wort Scheidung. Wir ahnen manchmal den Tod eines sehr kranken Menschen, aber wissen es nie genau bis zu dem Augenblick, wo die Ahnung Realität wird. Ich stelle mir also vor, dass da schon eine bedrückende Stimmung herrscht, als Jesus zum letzten Mal mit seinen Freunden, mit den Jüngern das Passahmahl feiert. Sie alle waren Juden, eingebunden in ihre religiösen Traditionen. Das Passahmahl, eine jüdische Tradition, sollte durch den Tod Jesu eine neue, eine allumfassende, eine für alle Menschen geltende Bedeutung bekommen. Das Passahmahl erinnert die Juden ja daran, als sie in Ägypten noch Gefangene waren und Gott als letzte der 10 Plagen den Todesengel schickt. Nur wer seine Türpfosten mit dem Blut eines neugeborenen und unbefleckten, also fehlerfreien Lammes beschmiert hatte, an dessen Haus ging der Todesengel vorüber und die Erstgeburt musste nicht sterben. Passa ist hebräisch und bedeutet genau das, vorbeigehen im Sinne von verschonen. Und diese jüdische Tradition verbindet auch die Jünger an jenem Abend vor der Verurteilung, von der noch keiner weiß, die aber, wie gesagt, wie eine schlimme Vorahnung in der Luft liegt. Und da tut Jesus etwas, was ich denke schon alle überrascht und gleichzeitig doch die Spannung in Worte fasst. Er spricht an, was alle bedrückt. Beim Brechen des Brotes sagt er, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und beim Reichen des Kelches, übrigens ein Ritus, den die häufiger gefeiert haben, beim Reichen des Kelches sagte er, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus spricht an, was ihn selbst bedrückt, das Ziel, der Sinn seines Lebens. Er spricht an, was die Jünger bedrückt. Und nicht für alle kam diese Nachricht überraschend. Judas zumindest war vorbereitet, er hatte den Geldbeutel sozusagen schon in der Hand. Auch Petrus war vielleicht vorbereitet, hatte er doch kurz vorher noch hoch und heilig versprochen, dass er mit Jesus bis in den Tod gehen würde. Jesus fasst in Worte, was schon längst in der Luft lag, was aber keiner der Jünger, so stelle ich mir das vor, sich vorstellen konnte oder wollte. Ich werde sterben, sagt Jesus mit anderen Worten. Aber es gibt einen Lichtblick an jenem Abend, denn sein Tod macht Sinn. Es muss so sein. Es ist paradoxerweise der richtige Weg. Es ist der einzige Weg, um der Not der Welt Linderung zu verschaffen. Sein Tod soll das Sühnopfer sein für die Sünden der ganzen Welt. Jesus Christus, das Passahlamm, dessen Blut wir an die Türpfosten unseres Herzens streichen dürfen, damit der Todesengel an uns vorbeigeht. Jesus Christus, das Passahlamm, dessen Blut vergossen wird, damit schuldbeladene Menschen wieder frei atmen können und Frieden haben. Ein tiefer Sinn steckt also dahinter. Und genau solch eine Ahnung von Sinn möchte Jesus uns geben, wenn in unserem Leben, in unserer kleinen Welt, alles sinnlos erscheint. Wenn wir bedrückt sind, weil der Weg nicht so gerade ist, wie wir es erhofft haben. Oder weil die Last der Realität schwer wird und wir nicht weiter wissen. Wenn wir nicht mehr verstehen, wie alles so kommen konnte, wie es letztendlich gekommen ist. Wenn wir uns fragen, wo wir falsch gegangen sind und wie wir da wieder rauskommen, dann möchte Jesus uns auch tröstende und befreiende Worte zusprechen. Ich glaube, er sagt zu uns, so wie damals zu Petrus bei der Fußwaschung: Jetzt verstehst du nicht, was ich tue, aber du wirst es später erfahren. Und das war der zweite überraschende Moment an jenem Abend, als Jesus etwas tut, was er noch nie getan hat. Nämlich als er sein Gewand ablegt und sich einen Schurz umbindet und anfängt, wie ein Sklave oder Diener, seinen Freunden die Füße zu waschen. Welch eine Demütigung! Er, den sie Rabbi, Meister, genannt haben, von dem sie bekannt haben, du bist der Sohn Gottes. Petrus empfindet das auch als Demütigung und er sagt, ich sage das jetzt mit eigenen Worten, was ist jetzt los? Warum sollst du mir die Füße waschen? Wenn hier einer jemanden die Füße wäscht, dann doch wir dir. Dieses Fragen und Antworten geht eine Weile hin und her zwischen Petrus und Jesus, bis eben Jesus jene Worte sagt, was ich jetzt tue, verstehst du nicht, aber du wirst es später erfahren. Und mit diesen Worten beschreibt Jesus eine Realität in unserem Leben, die uns immer wieder trifft und uns schwer zu schaffen macht, nämlich dem dreieinigen Gott auch dann treu zu bleiben, wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Und das ist ganz oft der Fall. Wir verstehen nicht immer sofort alles in dem Augenblick, wo es passiert. Aber oft erschließt sich uns im Nachhinein der Weg, zeigt sich ein Sinn, verwandelt sich der Unmut in Frieden. Und viele Lieder, egal ob im Gesangbuch oder neue geistliche Lieder, die drücken genau dieses Hineinwerfen in Gottes Hände aus, gerade dann, wenn man sein Handeln nicht mehr versteht. Ich habe 3 Beispiele mitgebracht, aber es gibt unendlich viele mehr. Zum Beispiel das berühmte Lied »So nimm denn meine Hände«. Es ist geschrieben worden von Juli Hausmann im Jahre 1862. Und sie hat es verfasst, als sie, so sagt es zumindest die Geschichte oder die Legende, als sie als junge Frau ihrem Verlobten nachreist, der als Missionar schon vorausgegangen war. Aber als sie dann, sie freut sich auf eine Hochzeit mit ihm und als sie dann aber dort ankommt, in dem Land, muss sie erfahren, dass ihr Mann gestorben ist an einer Krankheit. Diese Situation verstehen kann man nicht. Antworten auf die Frage, warum, hat man nicht. Dennoch Gottvertrauen für den Sinn und das danach, das können wir um Jesu Christi willen, der es uns vorgelebt hat. Ebenso Paul Gerhard, einer der bedeutendsten deutschen Kirchenlieddichter und Theologe. Seine ganze Familie, so wie viele andere Deutsche auch, hatten unter den Folgen des Dreißigjährigen Krieges zu leiden. Er hat mit 12 beziehungsweise 14 Jahren zuerst seinen Vater, dann seine Mutter verloren. Der Krieg hatte Krankheiten wie die Pest begünstigt. Viele Menschen starben in jener Zeit ohne irgendeine Hilfe. 4 von seinen 5 Kindern starben im Kindesalter. Wer kann solch ein Leid verstehen oder als Gott gewollt hinstellen? Und dennoch hat dieses Leid und dieses Nichtverstehen den Theologen Paul Gerhard nicht zum Abfall von Gott geführt, sondern in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in die Hände dieses lebendigen Gottes. In dem Lied »Befiehl du deine Wege« wird das sehr schön deutlich. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, auch wenn wir nicht verstehen, Gott versteht. Auch wenn wir den Weg nicht sehen, Gott sieht. Auch wenn wir die Kontrolle verlieren, Gott hat sie. Ein neueres geistliches Lied lautet auf Englisch: God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Zu Deutsch: Gott zeigt mir den Weg, wenn ich keinen Ausweg sehe. Bei ihm ist alles gut geplant, besser als ich je geahnt. Spüren Sie nicht auch den tiefen Trost, der von solchen Liedern ausgeht? Auch wenn so manche Augenblicke in unserem Leben wie eine Sackgasse zu sein scheinen, auch wenn wir manchmal vor Tragödien oder Hindernissen oder Abschieden stehen und meinen, es geht nicht mehr weiter, dann bleibt uns zumindest immer diese eine Möglichkeit, uns ganz in die Arme Gottes zu werfen und den Worten Jesu zu vertrauen: Was ich jetzt tue, verstehst du nicht, aber du wirst es später erfahren. Denn tiefes und echtes Vertrauen zu Gott, zu Jesus, entsteht gerade in jenen Augenblicken des Nichtverstehens. Da, wo wir die Kontrolle, die Macht, die Zügel aus der Hand legen und sie dem überlassen, dem sie sowieso gehören. Leider gelingt uns dieser Herrschaftswechsel meistens erst eben in jenen dunkelsten Momenten unseres Lebens. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Gott sie zulässt. Auch den Angehörigen der Opfer der Flugzeugkatastrophe, den Menschen, die in Krisen und Kriegsgebieten dieser Welt leben, den Menschen, die vor unlösbaren Aufgaben stehen, ist doch immer auch dieser eine Trost gegeben, sich in die Hände dessen zu begeben, der Herr ist über Leben und Tod, der dem Tod die Macht genommen hat, weil er mit seinem Tod uns mit hineinnimmt in die Gemeinschaft mit sich selbst. Im Brief an die Christen in Korinth fragt der Apostel Paulus: Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Gemeinschaft ist das große Wort in diesen zwei Fragen. Gemeinschaft mit dem Sieger und Überwinder. Gemeinschaft mit dem, der alles weiß und alles versteht. Gemeinschaft mit dem, der die Macht hat und der diese Macht nicht ausnutzt, sondern mit ihr uns dienen will. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, verkünden und bekennen wir, dass wir genau darauf hoffen und daran glauben, dass diese Gemeinschaft eines Tages sichtbar wird, dass eines Tages der Sinn hinter allem sichtbar wird, dass eines Tages die dunkle Decke von unseren Augen und von den Augen der Welt verschwindet. Wenn es in der Abendmahlsliturgie heißt, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, dann ist da eben nicht nur der Geschmack des Weines oder Traubensaftes oder des Brotes gemeint, sondern auch der Geschmack der Heilstat Jesu, an die wir dabei denken. Es ist der Geschmack von Trost und Hoffnung, der Geschmack von Erlösung und Versöhnung. Möge dieser Geschmack, diese Ahnung des Reiches Gottes auf Erden, sich mehr und mehr auch durch unser Leben ziehen und das Wunder von Ostern sichtbar machen. Und zwar gerade dann, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.